Herzlich willkommen zum Podcast Dein starkes Ich. Ein Podcast für mehr Achtsamkeit und Selbstfreundschaft im Alltag. Hier bekommst du Impulse und Tools an die Hand, wie du in eine gute Beziehung zu dir selbst und somit in dein starkes Ich kommst. Mein Name ist Jennifer und ich wünsche dir viel Freude bei der jetzigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Starken Ich-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast und am Start bist. Heute geht es um ein Thema, was in meinen Augen immer relevanter wird, das Thema offene Beziehung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir im Umfeld zumindest bekomme ich immer häufiger mit, dass Paare ihre Beziehung öffnen oder dass zumindest der Diskurs stattfindet darüber, ob die Beziehung geöffnet werden sollte oder eben nicht. Auch im öffentlichen Raum nehme ich wahr, dass immer mehr Menschen darüber sprechen, dass sie ihre Beziehung geöffnet haben oder das Thema offene Beziehung eben ein Thema ist. Und eine Person, der ich schon länger folge, ist Svenja Sörensen. Sie ist vor einiger Zeit damit öffentlich gegangen auf Instagram, dass sie eine offene Beziehung führt. Sie und ihr Mann sind seit 9 Jahren zusammen. Sie haben einen kleinen Sohn und sie haben vor einiger Zeit ihre Beziehung geöffnet. Und Svenja, finde ich, bereitet dieses Thema so gut auf, denn sie räumt mit Klischees, Vorurteilen auf, die es zum Thema offene Beziehung gibt. Sie teilt aber auch Tipps und Tricks mit, wie man eine offene Beziehung angehen könnte oder was sozusagen damit alles verbunden ist. Ja? Sie spricht auch über die Herausforderungen einer offenen Beziehung und ist da sehr, sehr transparent. Und ich finde, dass es total schön ist, so jemanden im öffentlichen Raum zu haben, die nahbar ist, die das Thema in Anführungszeichen repräsentiert, für mich zumindest in meiner Welt. Und ich finde ihre Geschichte sehr, sehr inspirierend. Sie teilt in dem Gespräch, was wir gemeinsam geführt haben, mit, wie es ihr damit ging, dass sie auch nicht von Anfang an Fan einer offenen Beziehung war und warum sie aber jetzt ein Fan ihrer offenen Beziehung ist, was die Herausforderungen sind und was vor allen Dingen essentiell ist für eine offene Beziehung. Und das finde ich geht sehr, sehr in Resonanz mit meiner Arbeit, also dem starken Ich und dem starken Wir, also dass zwei starke Ichs ein starkes Wir ergeben. Das bedeutet, dass wenn wir in unserer Mitte sind, wenn wir selbstbewusst mit uns sind, wenn wir gut verbunden sind mit uns, dann können wir eine gesunde Beziehung zu anderen Menschen führen. Und genau das ist auch das Fundament einer offenen Beziehung und darüber spricht Svenja ganz ausführlich. Sie begleitet auch Paare und Einzelpersonen in diesem Prozess und bietet auch Coachings an, Programme an. Schau da sehr, sehr gerne bei ihr vorbei. Alle Links findest du in der Beschreibung der Folge. Und bevor ich einsteige in die Folge, noch der kleine Hinweis, wenn du Interesse hast an News von mir, von meiner Arbeit, dann trag dich sehr, sehr gerne für den Newsletter ein unter bewusstlieben.de/newsletter. Ich muss gestehen, der ist nicht regelmäßig aktiv, aber wenn es Neuigkeiten gibt, dann kannst du da auf jeden Fall als Erste davon erfahren. Und ja, wenn es dich anspricht, dann trag dich sehr, sehr gerne ein. Ansonsten, wie immer, schreib mir gerne, wenn du Fragen hast, Anmerkungen oder auch Wünsche für den Podcast. Dafür bin ich immer sehr, sehr gerne offen und im Austausch mit dir. Ja, und jetzt würde ich sagen, Feuer frei für dieses wundervolle Gespräch mit Svenja Sörensen. Ich freue mich sehr, dass Svenja, dass du zu Gast bist hier im Podcast. Und heiße dich jetzt erstmal herzlich willkommen im Starken Ich-Podcast.
Ja, danke schön. Hallo.
Svenja, ich freue mich sehr, weil ich dir schon seit einiger Zeit auf Instagram folge und gerade die neuesten, also was heißt neuesten Entwicklungen, ist ja jetzt auch schon eine Weile her, bist du quasi öffentlich damit gegangen, dass du mit deinem Partner eine offene Beziehung bzw. eine offene Ehe führst und gehst mit diesem Thema voran und bietest sozusagen den Raum oder hast den Raum dafür geöffnet, über das Thema offene Beziehung zu sprechen. Und zuallererst, damit wir so ein Verständnis dafür haben, was heißt es eigentlich, eine offene Beziehung zu haben, hast du da so eine Definition oder irgendwas, wo du sagen würdest, das ist für mich eine offene Beziehung?
Ja, da geht es eigentlich schon los. Es gibt nicht die offene Beziehung. So wie, ja, so wie wir individuell sind mit unseren Bedürfnissen und Wünschen, so ist eben auch die Ausgestaltung von einer offenen Beziehung ganz individuell. Was die Intensität angeht, also wie oft trifft man sich, mit wem, trifft man sich alleine oder zusammen. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Und aber ich denke, wo wir uns einig sein können, ist, dass wir nicht sexuell exklusiv sind in unserer Beziehung. Das heißt, ich denke, das ist was, wo man sich darauf einigen könnte. Das ist etwas, ja, das bringt eine offene Beziehung eben mit sich, dass Treue nicht gleichzusetzen ist mit sexueller Exklusivität.
Spannend. Was bedeutet dann Treue? Also was ist das dann in deinen Augen?
Treue ist für mich Zuverlässigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit, Beständigkeit. Das sind eher für mich Dinge, die ich unter Treue verbuchen würde.
Ja, super spannend, weil das Thema ist ja gerade gefühlt in allen, also überall kommt es so ein bisschen hoch, das Thema offene Beziehungen, Polyamorie und damit eben aber auch sehr, sehr viel, sehr viel Unsicherheit sozusagen. Okay, was heißt das eigentlich? Warum glaubst du, ist das gerade so ein Thema geworden? Oder ist es nur meine Wahrnehmung?
Eine Frage der Zeit gewesen, dass das jetzt aufkommt. Wir sind ja nun mal die Generation, die anfängt, die Dinge zu hinterfragen, Normen aufzubrechen, Neues für sich zu definieren. Es wird vielleicht weniger geheiratet, die Leute leben andere Formen von Beziehungen. Also wir lösen uns ein Stück weit aus diesen Normen und tradierten Vorstellungen von Liebe, Beziehungen, von Rollen, Normativen und Co. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann das auch das Thema Beziehung betrifft. Und eigentlich ist es verwunderlich, dass wir so lange gebraucht haben, bis es beim Thema Liebe und Beziehung überhaupt angekommen ist. Weil wenn du dir die anderen Bereiche anguckst in unserem Leben, dann streben wir ja schon lange danach, individuell zu sein, unsere Bedürfnisse und Wünsche zu leben. Aber beim Thema Beziehung gibt es so Monogamie als Konzept, one fits all, für alle, was so jedem übergestülpt wird, der sich verliebt. Und kein Mensch hinterfragt das oder die wenigsten. Und das sorgt natürlich bei einigen auch für Probleme, die dann aus der ersten Verliebtheitsphase herausgehen. Und dann ist man doch wieder, steht man doch wieder mehr für sich. Dann ist diese Symbiose so von meinem Partner und mir so ein bisschen aufgehoben und jeder strebt wieder mehr danach, vielleicht auch mal was für sich zu machen, wie das halt so ist in Beziehungen, ja, wenn die erste Phase der Verliebtheit vorbei ist. Und da kann das dann aufkommen. Ja, da kann das dann auch kommen. Und wie gesagt, es war nur eine Frage der Zeit, bis das beim Thema Beziehung auch ankommt. Und here we are. Und ich darf mich, glaube ich, als eine Pionierin bezeichnen in dem Bereich, die auch so ein bisschen versucht, die Angst zu nehmen und vor allem auch aufzuklären, dem Ganzen den Schrecken zu nehmen und auch zu enttabuisieren.
Ja, total spannend. Vor allen Dingen würde mich jetzt interessieren, wie bist du denn dazu gekommen, wenn du sagst, okay, wir hinterfragen ganz viele Normen, wir hinterfragen ganz viele, so ist es halt, ja, und so macht man das halt. Wie war das bei dir oder was war bei dir so der ausschlaggebende Punkt, dass du deine oder eure Beziehung oder ihr eure Beziehung hinterfragt habt? Gab es so einen spezifischen Moment? War das so eine langsame Entwicklung? Gab es einer, der vor dem anderen auf die Idee kam? Oder wie war da so die Entwicklung? Magst du uns da kurz mitnehmen?
Ja, wenn ich da so Revue passieren lasse, ist es echt krass, weil ich unglaublich angepasst immer schon gewesen bin. Also wenn ich jetzt so heute zurückblicke auf meine Kindheit, Jugend, wie ich so geprägt bin, geprägt wurde, ticke ich sehr wie mein Vater, der Soldat war sein Leben lang, also so 5 Minuten vor der Zeit ist das Soldatenpünktlichkeit, was denken die anderen, also sehr so dieses angepasst sein, bloß nicht anecken, und so bin ich groß geworden und das habe ich für mich übernommen und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der das komplette Gegenteil von mir ist und Johannes, also mein Mann ist übrigens auch derjenige, der vor ein paar Jahren das Thema offene Beziehung vorgeschlagen und überhaupt mal angebracht hat. Und für mich ist in dem Moment, als das passiert ist, ich kann mich da sehr gut dran erinnern, wir haben auf dem Sofa gesessen, zu Hause, ich nichts ahnend, und da kommt er plötzlich damit um die Ecke, so, keine Ahnung, wie er es gesagt hat, aber es war sowas wie, was hältst du eigentlich von einer offenen Beziehung? Und ja, bei mir läuteten sofort die Alarmglocken. Also ich war direkt im Panikmodus, habe angefangen zu weinen, habe mich sofort bedroht gefühlt. Für mich war das echt ein absoluter Schock.
Weil du gedacht hast, dass er dich nicht mehr liebt? Oder was waren so deine inneren... Du reichst nicht aus?
Ja, genau. Bei mir ging direkt der Film los. So, ich bin nicht gut genug. Oh Gott, da kommt jetzt eine andere. Er findet andere toller als mich. Was fällt ihm ein? Man kann in der Beziehung doch nicht machen, was man will. Man muss doch Kompromisse eingehen. Oh Gott, wir werden uns trennen, weil ich kann mir das niemals vorstellen, wie eklig mit einem anderen was anzufangen. Oh, wie eklig mir das vorzustellen, dass er was mit jemandem hat. Also so dieser... Ich würde mal behaupten, dieser typische Film, der auch bei ganz vielen automatisch abspult, wenn die das Wort oder wenn die das hören, offene Beziehung. Und genau so war das bei mir auch. Ich bin da volle Kanone auch, hab das genauso gemacht. Und dann haben wir das Thema erstmal beiseite geschoben.
Ah, okay.
So, also dieser Riesenelefant, der stand jetzt im Raum. Oh je. Und ich war so, la la la, wenn ich es nicht sehe, sieht es mich auch nicht. Schön unter den Teppich gekehrt, das Riesending. Ja, das funktioniert natürlich eine Zeit lang, aber es war relativ schnell klar, also das kann jetzt nicht die Lösung dieses Problems sein. Also zumal er das ja überhaupt erstmal nur angesprochen hat. Also er wollte überhaupt erstmal den Raum schaffen für Gespräch darüber. Was ist das? Woher kommt das Bedürfnis? Wie stelle ich mir das vor? Und ich habe das erstmal komplett abgeblockt. Und das hat nur eine bestimmte Zeit funktioniert. Das war mir auch klar. Und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, welche Optionen haben wir? Klar, wir können das Thema unter den Teppich kehren, so tun, als wäre nichts. Oder wir reden mal drüber, überlegen mal gemeinsam, wie kann das aussehen? Was ist eigentlich eine offene Beziehung? Und wo habe ich auch ganz konkret Angst? Wie könnte das in unserem Alltag aussehen? Und so haben wir uns ein bisschen genähert. Ich habe auch angefangen, Bücher zu lesen zu dem Thema. Ich hatte zu der Zeit, oder eine sehr gute Freundin von mir hat damals auch in einer offenen Beziehung gelebt. Und weißt du, so witzig, ich habe immer gesagt, ja, in meinem Kosmos hat es nicht existiert. Das stimmt aber gar nicht. So, aber trotzdem...
Also wusstest du das oder hast du das angesprochen und dann hat deine Freundin gesagt, ach du, ich lebe übrigens auch eine offene Beziehung. Oder wusstest du, dass sie eine offene Beziehung...
Nee, ich wusste das. Ach, krass. Also ich wusste das schon, aber für mich war so scheuklappmäßig. Ja, das macht sie so, aber ich nicht. Also gar irrwitzig irgendwie.
Ja, weil ja, ich ja sonst ist ja schon auch erstmal existenziell zu denken, okay, mir wird jetzt einfach der Boden unter den Füßen weggerissen, mein Partner will nicht mehr mit mir zusammen sein, also so gerade, weil es ja so, sage ich jetzt mal so, so nicht vorhanden ist im öffentlichen Diskurs und eher in so eine Schmuddelecke irgendwie so reingeschoben wird, so ja, das ist für Leute, die sich einfach nicht, was weiß ich, nicht unter Kontrolle haben oder die Männer, die rumvögeln wollen oder was auch immer, ja, also das ist ja dann wahrscheinlich so die Vorurteile, mit denen man sich dann wahrscheinlich auch konfrontiert sieht. Mich würde noch mal interessieren, wie lang war denn der Prozess zwischen dem ersten Ansprechen und der tatsächlichen Auseinandersetzung oder dem Gespräch, es waren wahrscheinlich mehrere Gespräche, so, ne, wie man sich offene Beziehungen vorstellt, was es überhaupt bedeutet für jeden Einzelnen, wovor man Angst hat und so. Weißt du das noch irgendwie, wie lange das gedauert hat?
Also wir sind ungefähr 4 Jahre zusammen gewesen, schon zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile sind wir schon 9 Jahre zusammen, davon fast 3 Jahre verheiratet, also schon eine ganze Weile und wie gesagt, fast die Hälfte davon monogam. Aber mein Mann ist dabei zum Beispiel auch fremd gegangen.
Oh, okay. War das bevor?
Das war, bevor wir die Beziehung geöffnet haben. Das war, bevor wir die Beziehung geöffnet haben. Also dieses, wir waren erst zusammen, dann so 2 Jahre war alles in Ordnung. Dann hat er irgendwie gemerkt, hey, ich habe auch Bock auf andere, aber ich kann mit meiner Frau darüber nicht reden. Sie ist nicht offen dafür oder hat sich vielleicht auch noch nicht getraut, das anzusprechen. Ich meine, zu sagen so, hey, ich habe auch Bock auf andere Frauen, ist natürlich auch so ein Thema. Also wir haben da schon so eine Historie. Die Beziehung war nicht total glücklich. Und ich habe auch davon gewusst, aber auch da wieder so diese Strategie, Vermeidungsstrategie. Ich tue so, als würde ich es nicht wissen. Das ist ja immer so das Ding. Also unsere Beziehung lag irgendwann in Trümmern, so nach ein paar Jahren. Wir wollten so gerne diese Beziehung aufrechterhalten. Aber wir haben auch gemerkt, was wir gerade machen, es funktioniert nicht. Und wir haben uns gesagt, was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Also ja, wir lieben uns, aber du machst dein Ding so, du gehst feiern, du hast da deine Leute, du betrügst mich, bist selber unglücklich damit, weil er hat ja, ist ja auch nicht durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, oh geil, finde ich mega nice, sondern in ihm war ja auch dieser Zwiespalt. Klar, auf der einen Seite hat er bewusst die Entscheidung getroffen, mich zu hintergehen, aber er hat sich nicht gut gefühlt damit. In dem Moment sicherlich schon, wo er sich geholt hat, was er gebraucht hat, wenn er dann irgendwie Sex hatte mit einer anderen Frau. Aber spätestens in dem Moment, wo er mir wieder gegenüber stand und wir so getan haben, als wenn wir cool wären, ist es scheiße. Und klar, wir neigen dazu, die Menschen, die ihre Partner betrügen, so in diese Täterrolle zu stecken. Ich finde, da gehören die aber nicht unbedingt rein. Also ich arbeite ja heute auch sehr, sehr viel mit Menschen, auch mit vielen Frauen, die ihre Partner betrügen über viele Monate. Und die machen das nicht, weil sie böse Menschen sind oder ihre Partner verletzen wollen, sondern weil ein Stück weit das System es uns leichter macht, zu betrügen, als ehrlich zu sein. Wir Konflikte eher meiden. So. Das wollte ich jetzt nochmal dazu gesagt haben, bevor jetzt hier der Sturm der Entrüstung bei den Hörerinnen und Hörern vielleicht aufkommt. Und die sagen, ah ja, Klassiker, er geht fremd und dann öffnen sie die Beziehung, um die Beziehung zu retten. So war der Hergang nicht, aber ich wollte zumindest einmal die ganze Geschichte erzählen.
Ja, vielen Dank.
Wir standen davor und dann haben wir uns hingesetzt und geredet. Und dann kam das noch auf, hey, was ist mit einer offenen Beziehung? Für mich absolute Katastrophe, ich habe viel geweint. Aber dann wusste ich auch, ich will diese Beziehung, heißt aber, wir können nicht so weitermachen wie bisher, weil ich möchte gerne wieder meinem Partner auf Augenhöhe begegnen. Und das kann ich nicht, wenn er mich hintergeht und er für mich Entscheidungen mittrifft, nämlich ich betrüge sie und wir bleiben aber trotzdem weiter zusammen. Vielleicht einige kennen das, dieses Gefühl, so man will irgendwie auch mitentscheiden können. Natürlich. Das ist oftmals das Problem in Sachen Betrug und Affäre, dass man sich hintergangen fühlt, dass gar nicht das Problem ist, dass der Partner, die Partnerin Sex hat mit jemand anderem, sondern es ist eher dieser Vertrauensmissbrauch, der ein Problem ist bei vielen. Nur war es bei uns auch. Also wir haben uns dann hingesetzt, wir wollen die Beziehung, aber wir können nicht weitermachen wie bisher. Was machen wir denn jetzt? Trennung kam für uns nicht in Frage. Klar, wir hätten weitermachen können, so, nee, wir wollen keine offene Beziehung führen. Also holt er sich vielleicht das wieder weiter hinter meinem Rücken, was für uns auch nicht in Frage kam. Gut, und dann war mir irgendwann klar, ich habe Bock darauf, mich näher damit zu befassen, weil vielleicht steckt da für mich ja auch was da drin. Also ich war dem Ganzen ja auch ab einem gewissen Punkt nicht abgeneigt. Aber das war ein Prozess. Und wenn du mich jetzt fragst, wie lange hat das gedauert von diesem absoluten Katastrophengespräch über, okay, let's go, wir machen es, da sind Monate vergangen.
Ja, also, klar. Also vor allen Dingen, wenn da diese Geschichte auch war, ne, dieser Betrug schon da war und du wahrscheinlich den Betrug aber schon wusstest, also du wusstest davon, ihr wart da schon miteinander.
Ja, ich habe das gewusst. Also ich konnte da die Namen, die waren mir nicht neu. Und ich habe gesagt, so, wir reden jetzt, wir sprechen jetzt Tacheles. Du hast jetzt die Eier in der Hose, mir zu sagen, was du für Bockmist verzapft hast. Und ich darf dann bitte ganz kurz mir diesen Rucksack aufschnallen, einmal durchatmen und nochmal überlegen, was ich mit diesen Informationen mache. Um einfach so eine selbstbestimmte Entscheidung treffen zu können. Und auch sagen zu können, bin ich in der Lage, das zu handeln? Will ich das? Und kann ich damit auch abschließen? Weil dann das Ganze wieder aufzuwärmen, so immer wieder den Rücken um den Latz zu knallen, das ist halt auch nicht gut. Und ich sage dir, ich hatte keinen Bock, das Opfer zu sein. Ich habe also auch meinen Anteil der Verantwortung übernommen dafür, dass wir uns in diese Lage buxiert hatten. Es wäre ein leichtes gewesen, mit dem Finger auf meinen Partner zu zeigen und zu sagen, du bist schuld, du hast unsere Beziehung kaputt gemacht, du hast mich betrogen. Aber so einfach ist es manchmal nicht. So einfach ist es nicht. Und da kann jeder für sich mal hinterfragen, wie ticke ich wie gehe ich damit um, wenn mein Partner mir einen Wunsch oder ein Bedürfnis äußert, was ich vielleicht nicht nachempfinden kann. Bin ich beleidigt? Bin ich sauer? Kann ich Raum schaffen dafür, dass das sein darf? Und ich weiß nicht ganz genau, wie ich es gemacht habe, aber ich hatte keinen Bock, das Opfer zu sein.
Ja, super stark auch zu sagen, ich gehe jetzt auch in die Verantwortung für meine Gefühle und gucke jetzt mal, was ist da, was steckt da so dahinter, ne? Also so klingt das ja, dass du dir dann auch Gedanken gemacht hast, okay, was stört mich denn da dran oder was ist es denn, was mir so Angst macht? Also dass du auch den Mut hattest, hinzugucken, weil ne, den Finger auf den anderen zu zeigen, ist ja auch das Einfache, dass man sich selber nicht im Spiegel anschauen muss und sich selber hinterfragen muss. Und würdest du sagen, dass es so grundsätzlich, sage ich jetzt mal, was ist, was in jedem von uns steckt, dass wir alle irgendwie mal das Bedürfnis haben, mit anderen Menschen Erfahrungen zu sammeln? Oder würdest du sagen, das ist ja, das ist halt Typsache irgendwie? Wie, also ich weiß nicht, gibt es da Erkenntnisse dazu in der Forschung oder du bist ja da sehr belesen? Was würdest du dazu sagen?
Schwierig. Ich glaube tatsächlich ein bisschen ist es Typsache. Mhm. Ja, der eine ist vielleicht eher so häuslicher, jemand anderes ist total outgoing, mag gerne unter Leute gehen. Ich glaube schon, dass es so ein bisschen veranlagt ist, wie wir so ticken und womit wir eben glücklich sind. Mhm. Was auch völlig legitim ist, dass wir alle da unterschiedlich sind und es gibt auch nicht die eine Form von Beziehung, die richtig ist oder die eine Form von Liebe, die richtiger ist oder echter, sondern Liebe ist das, was sich nach Liebe anfühlt. Für dich fühlt sich das anders an wie für mich. Mhm. Und aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir tendenziell eher nicht so für die Monogamie, für diese starre, strikte Monogamie gemacht sind. Das siehst du ja schon daran, dass wir das ursprüngliche Konzept von Monogamie ja für uns auch schon angepasst haben. Wir sind ja gar nicht mehr monogam im Sinne der ursprünglichen Monogamie, die nämlich Ein-Ehe bedeutet, womit auch einhergeht, dass wir Sex erst nach der offiziellen Eheschließung haben, der kirchlichen Eheschließung, by the way. Kirchlichen Ehe. Ja, so, krass. Oh Gott. Also können wir uns jetzt alle mal an die Nase fassen, so, wer sich damit identifiziert. Wir haben also angefangen, dieses Konzept der Monogamie für uns ein Stück weit aufzuweichen, indem wir eher übergegangen sind zur seriellen Monogamie. Heißt, wir sind in einer Beziehung, wir sind monogam, entscheiden uns dafür, mehr oder weniger bewusst. Dann trennen wir uns und gehen dann wieder auf Partnersuche. Dann haben wir gedatet, wir laden uns Tinder runter, dann haben wir plötzlich wieder Bock auf andere. Sind wir im Dating-Modus, haben vielleicht Lust, neue Leute kennenzulernen. Dann kommt der oder die eine, ja, der perfekte Fit, dann sind wir wieder monogam. Und die Frage ist, was passiert mit diesem Bedürfnis? Was passiert da? Also wir nehmen uns weiter um und wir stecken das weg. Aber wo ist das hin? Also es ist ja nicht weg. Und das, also ich, keine Ahnung, wie du das machst oder wie andere das machen oder wie ich das früher gemacht habe. Ich denke, das ist so ein bisschen so ein unbewusster Prozess. Wir machen das einfach so, weil man macht das so.
Ja, man guckt gar nicht so weiter und hat überhaupt nicht den Gedanken. Also wenn ich so auch zurückdenke, hatte ich jetzt selten, also bei mir war das auch so völlig, ich hatte dann selten irgendwie das, die Erfahrung, dass ich jetzt jemanden sehe und denke, oh, mit dem würde ich jetzt aber gerne mal irgendwie schlafen oder eine Erfahrung mit dieser Person machen, teilen. Aber ich glaube auch tatsächlich, weil es einfach out of my scope, also das war so gar nicht in Betracht, habe ich gar nicht in Betracht gezogen.
Dass weil man das nicht macht. Weil man das auch nicht macht. Weil du ja auch niemanden begehrst, wenn du deinen Partner wirklich liebst. Achtung, ja, Achtung. Wenn du deinen Partner wirklich liebst, begehrst du keinen anderen. Wenn du den richtigen Partner hast, ist die Beziehung ein Selbstläufer. Dann will man nichts Unterschiedliches. Dann ist man Hand in Hand, macht alles zusammen. Das sind gesellschaftliche Leitsätze, die wir sehr stark internalisiert haben. Wir wissen ganz oder uns wird aufgetragen, wie sich Liebe und Beziehung anzufühlen hat, wenn sie echt ist.
Absolut. In Filmen, in Büchern, ja.
Also ja, im Film. Der Prinz auf dem Ross, der ankommt. Die Beziehungsrealität von Paaren sieht anders aus, von ganz vielen Paaren sieht anders aus. Knapp 30% der Frauen und Männer sind schon mal fremdgegangen oder gehen fremd, ihren Partner betrügen. So, Das ist ja nichts Ausgedachtes, das ist ja die Realität. Natürlich können wir davor weiter die Augen verschließen, aber wir können auch die Augen öffnen und darüber sprechen und sagen, okay, it's totally normal. Mhm. Gerade in Langzeitbeziehungen ist es auch normal, dass die Leidenschaft, mhm, ja, dass dieses Verlangen nacheinander, dieses übereinander herfallen, dass das weniger wird. Können wir bitte aufhören, das zu pathologisieren, da ein Problem draus zu machen, mhm, sondern anfangen, darüber zu sprechen, mhm, und zu sagen, es ist ganz normal. Mhm. Das kann so sein. Mhm. Das muss nicht so sein. Es gibt auch genauso Paare, die wahrscheinlich nach 20 Jahren noch 3, 4, 5 Mal die Woche Sex haben und es, mhm, total toll finden. Aber es gibt eben auch Paare, bei denen das nicht mehr so ist. Und die haben nur noch einmal im Monat Sex. Mhm. Und dann hat einer meist mehr Lust als der andere.
Mhm. Ja, spannend. Das heißt, um nochmal zu dir zurückzukommen, sozusagen, ihr hattet das Gespräch, ihr habt darüber gesprochen, was bedeutet offene Beziehung für mich, für dich, was wären so Regeln, wie kannst du uns da nochmal mitnehmen? Also war das so von vornherein so klar irgendwie oder wie bist du da auch rangegangen? Hast du gesagt, also ich weiß gar nicht, wie man dann in so eine, das ist ja keine Verhandlung, aber dass man so ein bisschen so guckt, okay, also am Anfang warst du ja total schockiert und verletzt auch. Und dann hat sich ja so ein bisschen was in dir getan und gearbeitet. Und wie konntest du dich da so mehr öffnen? Und wie hat dieses Gespräch oder diese Gespräche, wie haben die so stattgefunden? Also habt ihr dann wirklich so verhandelt, so jeder darf irgendwie mit anderen oder dann nicht im eigenen Haus? Oder wie habt ihr das dann so festgelegt oder für euch dann quasi, wie seid ihr damit umgegangen? So die ersten Schritte, sage ich jetzt mal.
Ja, also Regeln sind immer erstmal eine gute Sache, um diesen Kontrollverlust auszugleichen. Mhm. Regeln sind somit das Erste, was Paare auch aufstellen, wenn es darum geht, jetzt die ersten Schritte zu gehen in Richtung offene Beziehung, weil du erlebst einen Kontrollverlust. Mhm. Du musst deinen Partner, deine Partnerin loslassen und ihr vertrauen oder ihm vertrauen, dass da auch mit in deinem Sinne gehandelt wird. Und Aha. Das ist schon crazy. Mhm. Weil natürlich ist die Beziehung erstmal das Wichtigste, die eigene Beziehung, die man hat. Die Beziehung zu öffnen und dem anderen eben Raum und Freiheit zu schenken, ist ja nur ein Aspekt der Beziehung. Aber die Beziehung steht ja im Fokus. Und deswegen sollte auch immer ein Band so zwischen den Partnern gespannt sein, dass ja die ganze Zeit auch man miteinander in Verbindung ist. Mhm. Ja, klar, aber du musst den anderen loslassen. Ich weiß ja nicht, was mein Mann macht, wenn er unterwegs ist. Kontrollmechanismus wäre, ich rufe ihn alle halbe Stunde an und frage, was machst du, mit wem bist du, wie geht's jetzt weiter? Mhm. Aber das mache ich ja nicht, sondern ich erlebe dann dieses Gefühl von Kontrollverlust und da sind Regeln erstmal gut. Die geben einem das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle wieder. Mhm. Und am Anfang ist es typischerweise so, dass man einen Regelkatalog hat mit mehreren Regeln. Mhm. Nicht zu Hause, mhm, nicht mehrmals mit einer Person, mhm, nicht im Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Dann natürlich auch so Klassiker wie Safer Sex. Und dann guckt man, oder dann ist es meistens so im Laufe der Zeit, dass man feststellt, es gibt ein paar Regeln, die sind nicht so praktikabel. Zum Beispiel auch, ja, du musst dir meine Erlaubnis holen oder sowas, bevor es losgeht. Es waren jetzt nicht unsere Regeln, aber es sind so Klassikerregeln. Ich will vorher wissen, mit wem du was hast. Mhm. Oder generell, ich will wissen, mit wem du was hast. Ich will es nicht wissen. Keine Ahnung, es gibt da tausend. Ja. Wir hatten auch Regeln aufgestellt. Zum Beispiel nur einmal mit jemandem, niemand, mit dem du vorher schon was hattest, also so, mhm, kein aufgewärmter Kontakt. Mhm. Und das ist auch völlig fein, dass man da am Anfang Regeln aufstellt, weil man muss einen Rahmen schaffen, mhm, in dem sich beide wohlfühlen und in dem beide auch sich trauen und es ein Wohlfühl- und Sicherheitssetting ist, überhaupt einen ersten Schritt gehen zu können. Mhm. Aber bei Regeln ist die Kunst, die Regeln sollten eben auch nicht aufgestellt werden, um dem anderen möglichst viele Steine in den Weg zu legen.
Mhm. Also quasi eine Erlaubnis, aber dann so hintenrum es quasi nicht möglich zu machen, dass man es dann tatsächlich umsetzt oder so.
Ja, oder sowas wie, keine Ahnung, also du darfst nur maximal eine halbe Stunde Sex haben mit der anderen. Das ist diese doofe Regel, die wird wahrscheinlich niemand aufschneiden, aber nur eine halbe Stunde, also so niemand guckt auf die Uhr.
Ja, ja.
Oder ich will es wissen, wenn du vorher was mit jemandem hast. Okay, ja, stellt euch mal das Setting vor. Ich bin unterwegs, bin vielleicht irgendwie, bin aus mit einer Freundin, bin was trinken, bin in einer Bar und da ist ein Typ, den finde ich toll, dann rede ich mit dem, ja. So rufe ich jetzt meinen Mann an, der vielleicht einen mega entspannten Abend zu Hause hat. Und so, wann rufe ich ihn an? So, wann ist der Zeitpunkt? Das ist so in der Praxis nicht so richtig umsetzbar. Mhm. Also so, stellt die Regeln für euch auf und dann guckt mal, wie fühlen sich die Regeln an für euch. Fühlt sich das stimmig an? Passt das? Oder unterbricht es euren Flow? Wofür ist die Regel überhaupt gedacht?
Spannend, okay. Ja.
Welches Bedürfnis soll diese Regel, also welches Bedürfnis steckt hinter dieser Regel? Kann dieses Bedürfnis auch anders befriedigt werden? Zum Beispiel, indem ich, bevor ich losgehe, mit meinem Mann ein Check-in mache und sage, wie geht's dir heute, wie geht's mir, in was für einer Mut bist du, kannst du dir vorstellen, hast du Lust, irgendwie heute jemanden kennenzulernen, weißt du das schon? Also, dass man sozusagen auch die ganze Zeit miteinander im Gespräch, Gespräch ist, weil wir haben das auch schon gehabt, dass wir zum Beispiel eine Situation hatten, wo ich dann vorher zu meinem Mann meinte, du irgendwie, ich fühl's gerade nicht, es wäre irgendwie cool, wenn du heute, ja, wenn du es heute nicht machst. Und dann geht es auch wirklich auch darum, Rücksicht aufeinander zu nehmen und zu sagen, ja, ist okay. So. Da könnten jetzt auch einige wieder kommen und sagen wie, hey, ja, wie? Und dann willst du den einen Tag nicht und dann darf er es nicht und den anderen Tag ist es für dich okay und dann darf er. Nur wir neigen dazu, wenn jemand wie ich sich öffnet und erzählt, hey, wir geben uns Freiheiten, dann so mit dem Finger auch zu zeigen und so, ah ja, aber das macht dir denn doch nicht, das macht dir überhaupt gar keinen Sinn. Aber da muss man ja bei sich selber auch schauen, wir machen ja vielleicht auch manchmal Dinge, die, weißt du, also ich,
es ist ja nicht schwarz-weiß, also es ist ja nicht so oder so, sondern es gibt ja ganz viele Facetten und ganz viele Graustufen und das finde ich gerade so schön an dem, was du erzählst, weil es irgendwie so aufzeigt, hey, es gibt nicht die eine Regel, es gibt nicht die eine Art und Weise, wie man es macht und wenn man es so macht, macht man es richtig oder wenn man es so macht, ist es gut und wenn man es so macht, ist es schlecht, sondern also das, was du auch gerade so berichtest, ist ja gerade auch so, okay, ihr habt diese Regeln aufgestellt, dann irgendwie gemerkt, ein paar Regeln lassen sich überhaupt nicht umsetzen. Und dann eben auch so dieses, dass es nicht in Stein gemeißelt ist, ja. Also nur weil du jetzt gesagt hast, ja, wir öffnen die Beziehung und du merkst aber an einem Tag, oh, mir geht's irgendwie echt schlecht und das würde mir jetzt echt irgendwie noch so den Rest geben. Oder ich würde mich damit einfach nicht wohlfühlen zu wissen, dass du gerade nicht da bist oder dass du gerade mit jemand anderem bist. Da auch so diesen Respekt voneinander zu haben und dann tatsächlich auch Rücksicht zu nehmen, ohne das jetzt in so ein Verbot umzumünzen. Also
ja, das ist ein schmaler Grat, weil natürlich geht es immer darum, der eine hat ein Bedürfnis und ja, vielleicht hat der andere das gerade nicht. Also wie kann man es schaffen, da irgendwo dynamisch aufeinander zuzugehen? Natürlich auch ohne, dass man jetzt ständig das Gefühl hat, ich muss immer ein Bedürfnis unterdrücken für meinen Partner oder für meine Partnerin. Also klar, das kann eine Gratwanderung sein. Aber das ist ja auch irgendwo so schön und ich bin überhaupt gar kein Freund davon zu sagen, ich muss in der Beziehung Kompromisse eingehen, man kann nicht alles in der Beziehung haben, da frage ich mich immer, nee, warum nicht? Aber du musst auch nicht zum Arsch mutieren. Natürlich sind wir immer noch füreinander da und mir ist es wichtig, dass mein Partner gut geht und mein Partner ist es wichtig, dass es mir gut geht dabei, aber ja, deswegen ist das immer so ein weiß ich auch nicht, so durch so eine Fahrt und so irgendwie da durch. Und das ist auch herausfordernd. Das klingt immer alles sehr harmonisch, wenn ich das so erzähle, aus meiner Beobachterperspektive. Aber das ist auch harte Arbeit. Und es, ja, es kann auch sein, dass der eine das mal scheiße findet, wenn der andere sagt, hab jetzt gerade keinen Bock drauf. So, das ist einfach.
Ja, und wie war das denn jetzt so? Also ihr habt darüber gesprochen, ihr habt Regeln festgelegt und wie ist es dann gewesen? Hast du dir dann Tinder runtergeladen und oder war es dann auch so in dem Modus, dass du gesagt hast, ja, ich will jetzt auch mal irgendwie ausprobieren, wie das für mich ist? Oder wie seid ihr so die ersten Schritte in die Umsetzung gegangen? Also dein Mann hatte ja schon mal irgendwie Sex mit anderen Frauen, natürlich ohne deine Erlaubnis davor. Aber also für ihn war dieser Schritt, weil ich stelle mir das auch krass vor, nach 4 Jahren, dann irgendwie mit einem anderen Mann zu schlafen, den man nicht kennt oder wenig kennt? Und wie war das dann so? Also ja, wie war das dann so in der Umsetzung, sage ich jetzt mal, die ersten Schritte, wenn du das erzählen magst?
Ja, klar. Also bei uns war es erstmal so, nachdem es diesen großen Knall gegeben hat und wir uns halt geeinigt haben, okay, wir wollen die Beziehung, da war ja dann, haben wir ja unsere ganzen Baustellen gehabt, so Thema Kommunikation, wir haben erstmal geredet, was hat jeder von uns für Bedürfnisse, welche Ängste haben wir, wie wollen wir da in Zukunft weitergehen, und dann sind wir ja irgendwann im nächsten nachgelagerten Schritt haben wir uns entschieden, okay, die Beziehung zu öffnen ist halt ein weiterer Aspekt und das wollen wir auch versuchen, wollen wir auch gerne machen, und dann sind wir tatsächlich zusammen los gewesen. Also wir haben dann, ich bin überhaupt gar kein Tinder-Typ, also ich habe diese App mir noch nie runtergeladen, weil mich wird es viel zu viel Kapazität, Energie kosten, ich habe gar keinen Bock mehr, da überhaupt die Zeit für zu nehmen, und wir haben dann auf einer Plattform ein Pärchenprofil angelegt und sind da sozusagen auf die Suche gegangen nach anderen, und dann hat sich das ergeben, dass wir ein anderes Pärchen kennengelernt haben, erstmal online, die auch aus Hamburg kommen, und dann haben wir uns mit denen getroffen. Ja, so, wir hatten so einen Aufschwung, weißt du, nach dieser schweren Zeit, nachdem der Entschluss gefasst war, wir wollen die Beziehung, nachdem wir angefangen haben, miteinander zu reden, da war dann erstmal alles wieder super toll, weißt du, und dann haben wir angefangen so zu daten und nach Pärchen zu gucken oder nach Einzelpersonen, und das war dann erstmal super spannend, wieder so eine krasse Phase so von so einem Verliebtsein, und also es war halt so mega, mega geil.
Aufregend auch, ne? Also
total. Ja. Total aufregend. Ja, und dieses Pärchen war halt so der mega fit. Beide super cool, auch halt sexuell offen, aber eben auch diese Hauptbeziehung, die im Fokus stand, auch ein sehr harmonisches Paar. Und mit denen haben wir uns getroffen und erstmal nur so und waren was trinken und haben die ganze Zeit gequatscht und ja, hat Spaß gemacht, weil so flirty irgendwie, so eine ganz neue Erfahrung. Und dann auch zu merken, okay, das sind auch echt ganz normale Leute, die da auf dieser Plattform zum Beispiel auch unterwegs sind, weil ich hatte ja auch meine Vorstellung davon, was das für Menschen sind, die sowas machen, sowas Beruchtes. Oh Gott. Ja, und habe dann die Erfahrung gemacht, okay, wow, das sind gebildete Leute, Ärzte, Ärztinnen, Zahnärztinnen, Physiotherapeuten, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, keine Ahnung, also so gebildete Menschen. So, das hat mich irgendwie gestärkt. Und ja, dann war das cool. Und dann haben wir uns erst nochmal getroffen mit denen und dann haben wir uns verabredet und dachten uns, ja gut, das könnte halt passen. Und dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Und klar war das auch wieder aufregend. So. Und dann ist das, naja, wie das halt auch so in einem normalen Setting ist, wie man sich näher kommt. Es war halt so ein natürliches Setting. Wir haben was gegessen, ein bisschen was getrunken. Und dann rutschst du halt so plötzlich näher zusammen. Und dann tauschen die Paare sich aus. Und dann sitzt mein Mann plötzlich mit ihr. Und ich weiß noch, wir saßen auf dem Balkon. Und dann war schon mal die erste zaghafte Berührung. Und man kam zu ihm näher. Und dann ich mit ihm. Und ja, das war natürlich auch alles total respektvoll in dem Moment und überhaupt gar nicht komisch, weil auch da muss man gucken, was für ein Setting passt zu mir? Was ist überhaupt ein Setting, dass ich mich wohlfühlen kann? Und was wäre zum Beispiel auch, wenn plötzlich mein Kopf angeht und ich merke, oh Gott, was machen wir hier eigentlich gerade? Ja. Weiß ich, dass ich das sagen darf bei den anderen? Und bei mir ist es zum Beispiel wichtig, dass jederzeit jeder auch weiß, ich darf ein Veto einlegen. Also was wir hier jetzt gerade machen, ist nicht, es muss zwangsläufig darin enden, dass du mit ihm Sex hast und ich mit ihm, sondern dass jeder weiß, hey, alles darf jetzt hier passieren, wir begegnen uns auf Augenhöhe, aber jeder darf auch sagen, wenn sich Bauchschmerzen entwickeln.
Ja, sau mutig auch, ne, in so einer Situation. Ich meine, das kennt man ja auch ohne offene Beziehung, ne, dass man in Situationen kommt und sich dann denkt, naja, jetzt nochmal Nein sagen, so ungefähr. Das ist natürlich auch sehr bedeutet, dass man sehr achtsam auch mit sich ist und sehr darauf aus ist, auch zu gucken, wie fühlt sich das jetzt gerade für mich an? Das ist komisch, mag ich es gerade nicht, was mag ich nicht da dran? Und ja, krass.
Ist natürlich beim Thema Sexualität auch nochmal vielleicht tricky für den einen oder anderen, auch überhaupt herauszufinden, was mag ich denn eigentlich? worauf stehe ich denn eigentlich? Das sind ja ganz viele Fragen, die da auch geklärt werden oder mit denen man dann auch konfrontiert ist. Und viele stellen sich auch die Frage, oh Gott, wie ist das denn, wenn ich meinen Partner plötzlich sehe, wie er eine andere Frau im Arm hat? Und für mich war das schön zu sehen, weil ich auch zu ihr direkt einen guten Draht hatte. Mhm. Also es war wirklich total, man fühlt sich sehr respektiert und ja, diese Begegnung auf Augenhöhe, mag sein, dass das so eine alte Leier ist, weil ich das ständig sage, aber mir ist es halt wichtig. Mhm. Wir haben zum Beispiel für uns rausgefunden, dass wir uns nicht vorstellen könnten, mit jemanden in unsere Beziehung zu lassen, der zum Beispiel mit der Art und Weise, wie wir unsere Beziehung führen, gar nichts anfangen kann. Der sich zum Beispiel abfällig darüber äußert oder der jetzt denkt, eine Frau, die Lust an Sexualität hat, eine Schlampe ist oder so, aber für Männer ist es in Ordnung. Also, die können mir gestohlen bleiben. Das ist zum Beispiel wichtig für uns.
Also ein bestimmter Wertekanon, den man da irgendwie so für sich schon klar hat, was ist uns wichtig, wofür stehen wir ein und was ist uns bei unserem Gegenüber auch wichtig, ne?
Ja, und das merkst du auch, wenn du anfängst, dich mit der Person zu unterhalten und dann auch sagst, hey, ich bin in einer offenen Beziehung, ich bin verheiratet, wir haben auch ein Kind und so, das ist halt die Hauptbeziehung und so läuft es. Wenn jetzt jemand sagt, echt krass, oh mein Gott, oh ja, hast Bock zu vögeln, so, lass mal auf Klo gehen.
Eher nicht. Und wie war das dann da? Also wart ihr dann alle in einem Raum? Also hast du dann auch gesehen, wie dein Mann quasi mit einer anderen Frau geschlafen hat und er hat gesehen, wie du mit jemand anderem geschlafen hast? Also ist das dann auch so, dass ihr da so offen seid, dass es auch okay ist für euch? Oder sagt ihr, nee, jeder ist so in seinem, also jeder macht dann so für sich die Erfahrung und man tauscht sich hinterher aus? Oder ist es auch wieder situationsabhängig, wie von Begegnung zu Begegnung und unterschiedlich?
Also diese erste Begegnung mit dem Paar, das war wirklich so, dass wir irgendwann alle zusammen irgendwie so, keine Ahnung, man wusste gar nicht mehr nachher, welche Hand zu wem gehört, gefühlt. Also es war so ein super, super schönes Erlebnis, war für uns ein ganz toller Einstieg auch. Und ja, wir stehen heute noch mit denen im Kontakt, also wir sind mittlerweile mit denen befreundet, das ist Freundschaft plus, also die kommen halt auch abends mal her und wir trinken einen Wein, so ohne dass was passiert.
Mhm. Aber ihr habt auch schon noch, also es ist nicht bei dem einen mal geblieben, so bei dem einen.
Nee, also gerade mit denen haben wir uns auch öfter getroffen und zum Beispiel Johannes war auch schon mal alleine bei denen, ohne dass ich überhaupt dabei war. Mhm. Das hat sich auch aus der Situation heraus ergeben. Mhm. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir mal alleine on Tour sind und der andere jetzt nicht unmittelbar dabei ist und das nicht mitbekommt. Dann sprechen wir halt danach darüber, dass zum Beispiel was passiert ist. Mhm. Und in dem Moment, ja, es war für mich in keiner Weise befremdlich zu sehen, dass er jetzt irgendwie Sex mit einer anderen Frau hatte, sondern das war völlig in Ordnung.
Also, kann ja auch erregend sein, also kann ja auch im Gegenteil. Ja,
genau, ne? Also, das war es auch. Also das war es auch, einfach auch das zu sehen und jeder hat sich so wohl gefühlt und es hat Spaß gemacht, das so neu zu entdecken. Es war in keiner Weise befremdlich, aber weil ich auch sie so toll finde und sicherlich wäre das jetzt anders, wenn sie total blöd wäre und ich hätte mit ihr gar nichts zu sagen, denn dann wäre das sicherlich anders gelaufen. Also wahrscheinlich hätte ich dann irgendwann gesagt, so, warte mal ganz kurz, das ist jetzt nicht so das Ding, in dem ich mich wohlfühle. Und dann muss man auch gucken, so, wie kann ich mit meinem Partner in dem Moment Kontakt aufnehmen? Und wenn man sagt, so, hey, können wir mal ganz kurz sprechen? Mir geht es gerade nicht so gut. Oder was es auch immer ist. Da muss man auch für sich schauen, wie macht man sowas in so einem Setting, wenn es vielleicht auch gerade heiß hergeht. Und also da muss man miteinander als Paar sprechen. Codewort, was man sagen kann. Keine Ahnung, Kaffeemaschine.
Wo ist eigentlich die Kaffeemaschine?
Ja, hat jemand Lust auf Kaffee? Nein, ach, nur als Spaß. Also, so, das erlaubt euch, dass das auch nicht alles von Anfang an super einfach sein muss. Und das Thema Eifersucht ist ja auch immer ein Riesending. Ja. So, was mit Eifersucht? Darf man jetzt nicht mehr eifersüchtig sein, wenn man in einer offenen Beziehung ist? Doch, natürlich. Aber ich bin kein Fan davon, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und dem anderen die Schuld dafür zu geben, sondern zu gucken, wenn ich jetzt eifersüchtig bin, was ist gerade das Problem? Was ist das Bedürfnis dahinter? Was will meine Eifersucht mir jetzt sagen? Habe ich mich vielleicht nicht gut um mich gekümmert? Also ich mich selber nicht gut um mich gekümmert? fühle ich mich gerade nicht wohl mit mir selber, fühle ich mich bedroht von der anderen Frau, was brauche ich, was wünsche ich mir, und dann auch einen konkreten Lösungsvorschlag mit einzubringen. Mhm.
Also nicht zu erwarten, dass der andere dich glücklich macht oder dass er jetzt dein Gefühl von, oh, ich bin jetzt gerade irgendwie, ich fühle mich hässlich und fett und bla.
Ja,
und bla, und
ja,
jetzt erwarte ich von ihm, dass er mir jetzt das Gefühl gibt, ich bin die tollste Frau der Welt und die einzig wahre Königin in seiner Welt oder was auch immer.
Ja.
Ja. Ja, spannend. Ist auch sehr viel Eigenverantwortung auch da wieder gefragt, ne? Also so Selbstreflexion, Eigenverantwortung zu gucken, was geht gerade in mir vor, was brauche ich eigentlich? Super, super spannend. Und ja, das heißt also, ihr führt quasi eine offene Beziehung, in der ihr quasi gemeinsam als Paar diese Erfahrungen mit anderen Paaren oder auch Einzelpersonen wahrscheinlich habt. Ja. Und jeder hat aber auch nochmal so seine eigenen Erfahrungen, genau, alleine dann quasi mit einem.
Aber das ist bei uns tatsächlich eher die Seltenheit. Also es kann sein, wenn jetzt wieder das Wetter besser wird und wir vielleicht auch mal, keine Ahnung, wenn man so ein Day-Festival ist oder so, dass man mal on Tour ist, weil wir sind ja nun auch noch Eltern. Wir haben beide, sind beide, oder mein Mann ist Unternehmer, ich habe mein Coaching-Business. Unsere Zeit ist sehr rar und wir legen auch unglaublich viel Wert darauf, als Paar Zeit miteinander zu verbringen, also auch Quality Time alleine oder mit unserem Sohn und unserem Hund als Familie, und unsere Ausflüge sind extrem selten. Also natürlich ist es für uns noch ein Stückchen einfacher, wenn wir zusammen die Erfahrung machen, weil wir das ja dann auch so als Gemeinschaftserfahrung verbuchen können, was ja unsere Beziehung auch noch schöner macht. Aber dass wir wirklich jetzt, dass einer von uns sagt, hey, ich bin heute Abend on Tour, ist selten, weil wir wägen auch ab, wo liegt für uns der Fokus, was ist uns wichtiger. Und ein falscher Schluss ist, wenn man die Beziehung öffnet, dass man dann jede Möglichkeit ausnutzt, aus der Beziehung auszubrechen und ohne den Partner was zu machen. Das ist bei uns gar nicht so. Das ist bei uns nicht so. Und das ist auch bei den Paaren, die ich kenne, nicht so.
Also es wäre wahrscheinlich dann eher so ein negatives Zeichen im Sinne von, okay, da ist jetzt irgendwie eine Schräglage oder so, dass der andere das dann quasi raus will oder jede Gelegenheit nutzen will, um, also weiß ich nicht, könnte man das so pauschalisieren?
Kann sein. Nee, ich würde es nicht gerne pauschalisieren. Also das muss nicht negativ sein. Auch da gibt es, es kann auch sein, ihr habt eine offene Beziehung und ein Partner ist mega outgoing, braucht es mehr, dass er unterschiedliche SexualpartnerInnen hat, lernt lieber öfter neue Leute kennen, mag dieses Daten und Erobern, hat dann Sex und dann ist aber auch irgendwie wieder gut, dann geht es sozusagen nur um dieses Erobern und den Sex haben und dann ist es wieder langweilig. Und der andere Partner ist vielleicht so, dass er sich eher emotional noch an jemanden bindet und das Sexuelle mit dem Emotionalen schon irgendwie verbindet und wieder eine Person hat, mit der er oder sie sich trifft. Also so schafft Raum dafür, dass ihr unterschiedlich sein dürft und sucht nicht sofort das Negative daran oder fragt euch, ah ja, ist es jetzt schlecht? Ist es jetzt ein schlechtes Zeichen?
Gut, aber was ich auch rausgehört habe, ist, dass ihr trotzdem euch um Quality Time bemüht. Also, dass die Beziehungsarbeit jetzt nicht dadurch abgegeben ist, dass ihr die Beziehung geöffnet habt, sondern dass ihr trotzdem sehr viel Wert drauf legt, miteinander zu sprechen. Du hast ja auch angesprochen, dass ihr eure Kommunikation verbessert habt, quasi das Wissen um Bedürfnisse, also selber zu spüren, was brauche ich gerade, das eben auch kommunizieren zu können. Also, das verlangt ja auch Beziehungsarbeit, in Anführungszeichen, ne?
Ja.
Das als Grundlage sozusagen zu haben. Und du hast gesagt...
Das ist manchmal ultra anstrengend. Das ist natürlich manchmal total anstrengend. Also ich sage manchmal auch, man öffnet so ein bisschen die Büchse der Pandora. Und manchmal habe ich auch Phasen, wo ich mir denke, Alter, warum können wir nicht einfach ganz normal sein? Warum können wir nicht so ein normales Paar sein? Nee. Wir müssen immer alles anders machen. Wir möglichst kompliziert. Also so ist es nicht. Aber natürlich ist es manchmal auch nicht so leicht. Und je weniger man mit sich selbst im Reinen ist, umso herausfordernder ist es, da nicht sofort den Riegel vorzuschieben und zu sagen, oh, jetzt wird es gerade unbequem, jetzt will ich das nicht mehr. Sondern wirklich sich einzulassen und auch mal auszuhalten, negatives Gefühl, negative Emotionen, und zu fragen, okay, Svenja, so, wo kommt das jetzt gerade her? Was ist gerade das Problem? Und was kann ich selber dafür tun, dass es mir besser geht? Wie ist das manchmal? Ja.
Klar, ist immer schön einfach, wenn es jemand anders dann weil man es abgeben kann. Ja.
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 Aber das, ich meine, das hat ja Persönlichkeitsentwicklung so an sich.
Oder? Genau, das ist immer nicht einfach, ne? Also egal in welche Richtung. Aber ja, gerade noch mit jemand anderem in die Kommunikation zu gehen. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch total viele Vorteile, weil du super viele neue Erfahrungen machst und dich selbst auch in anderen Kontexten kennenlernst, ja, und deine Persönlichkeit auch in anderen Kontexten wahrnimmst, ja, weil da ein Teil deiner Persönlichkeit dann eher zum Vorschein kommt, getriggert wird oder du etwas besonders schön findest und dann merkst, ah, spannend, das ist ja auch noch ein Aspekt von mir. Also das kann ja auch sehr, sehr bereichernd sein, ne? Also auf der anderen Seite neben der ganzen Arbeit und Anstrengung. Gibt es denn irgendwie sowas wie eine Scorekarte oder so, dass du jetzt so drauf achtest, okay, wie oft ist er jetzt irgendwie, hat er jetzt, also du hast ja schon erwähnt, dass ihr die meisten Erfahrungen zusammen macht, aber hast du auch so innerlich vielleicht am Anfang auch so eine Scorekarte gehabt, dass du gedacht hast, okay, wie oft hat er jetzt schon mit jemand anderem geschlafen und wie oft ich? Oder, also ich kann mir vorstellen, dass man am Anfang so ein bisschen so die Lupe so drauf hat auf das Ganze.
Ja, na klar, hat man das irgendwie, habe ich das auch so im Blick, aber es ist jetzt nicht so, dass ich eine Strichliste führe, sondern mein Mann ist definitiv der aktivere Part von uns, also definitiv, aber auch da, weil ich nicht so dieses krasse Bedürfnis danach habe, von mir aus jetzt so die Initiative zu ergreifen. Und wenn ich jetzt sage, mein Partner ist öfter, dann sprechen wir hier auch von wenigen Malen. Also wir sind vielleicht on Tour, keine Ahnung, lass es einmal im Quartal sein. Und dann haben wir natürlich auch Phasen, wo wir vielleicht mal öfter unterwegs sind. Und es wird sicherlich auch mehr werden, wenn jetzt Frühling kommt und das Wetter besser. Unser Sohn ist jetzt auch, der ist schon, ist etwas über 2, also jetzt so nicht mehr so ganz so diese krasse Babyphase. Und ich musste mich ja auch zum Beispiel in der Rolle als Mama oder wir mussten uns in der Rolle als Eltern ja auch neu finden. Und ich habe für mich jetzt zum Beispiel gesagt, ich möchte mir mehr rausnehmen und meinen Mann ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen, zum Beispiel abends mal mir Freiraum zu geben, wo er dann halt zu Hause ist und ich treffe mich mit einer Freundin und gehe mal abends aus, was trinken oder genieße mal noch einen schönen Sommerabend. Und das ist das, was ich mir vorgenommen habe, was ich mehr für mich machen will. Und mein Mann ist aber, wie gesagt, was dieses Sexuelle angeht, ein Ticken offener. Und wir sind jetzt letztens auf einer Party gewesen, wo er dann auch jemanden kennengelernt hat. Die haben dann am Anfang getanzt und irgendwann kam er dann zu mir und meinte, du, ja, wir haben gerade ein bisschen geknutscht auf der Tanzfläche und ich hätte Lust, ein bisschen mehr und magst du irgendwie dazukommen? Ich hätte dich gern dabei. Und dann habe ich gesagt, nee, irgendwie bin ich jetzt gerade so mehr ich möchte lieber ein bisschen tanzen, aber hey, knutscht doch und tanzt doch, wenn ihr mögt. Und ich weiß nicht, wenn ihr euch verzieht in der Ecke, dann sagt mir doch kurz vorher Bescheid, wo ihr hingeht, damit ich weiß, wo ich dich finde. Und so sieht das dann konkret bei uns aus. Also er fragt mich so aktiv, magst du dazukommen, hast du auch Lust, irgendwie ein bisschen zu knutschen, rumzumachen? Und ich war dann so, nee, bin ich jetzt nicht im Modus, aber mach doch. Also ich bin dann so, cool, okay, wenn es schön für dich ist, dann genieß es doch. Dann bin ich hingegangen und habe ihr Hallo gesagt, also ich kannte sie vorher gar nicht. Dann haben wir kurz gequatscht, ich bin Svenja, die Frau, ne, bist du? Ja, und dann sind die irgendwann in der Ecke, haben ein bisschen rumgeknutscht und ich bin dann irgendwann mal dazu, habe gefragt, ob alles, ob es mir gut geht, ob alles gut ist, aber ich hatte halt in dem Moment keine Lust irgendwie damit mitzumachen. Und habe dann mein Ding gemacht und war dann tanzen mit unseren Freunden und habe da meinen Spaß gehabt und ja, ab und zu mal geguckt, was machen die gerade, ne? Bin ich dann auch nicht, also klar, gucke ich dann auch mal so, was machen die jetzt gerade? Aber war denn völlig, so ist das ja bei uns zum Beispiel, wenn jetzt jemand mal...
Und du hast gerade angesprochen, ihr wart auf einer Party und da waren Freunde. Wie ist das dann so im Freundeskreis? Also ich kann mir jetzt so vorstellen, okay, da seid ihr jetzt auf einer Party von Freunden, also wissen alle Bescheid, wahrscheinlich. Weil auf einmal knutscht dann irgendwie der eine mit dem anderen rum. Das ist dann immer so, hast du das gesehen? Dein Mann oder dein Freund knutscht oder deine Freundin knutscht gerade mit jemand anderem. Wie war das so? Oder wie ist das so?
Also unsere Freunde, wir haben echt einen super Freundeskreis, die wissen das alle. Mhm. Die sind auch wirklich selber sehr open-minded unterwegs. Da wird auch gekuschelt unter Freunden und klar, da gibt es auch viele Paare, die nicht offen sind, aber ist ja jetzt auch nicht so, dass wir auf jeder Party jeden anspringen.
Nee, aber man... Genau, also ich stelle mir das vor, dass man das dann schon irgendwie kommuniziert oder so, oder dass dann...
Ja, die wissen das alle. Ich meine, auf Instagram bin ich ja,
ja jetzt ja.
Offensiv. Also mich zu kennen und das nicht zu wissen, ist ja vielleicht schwieriger als alles andere. Und die wissen das schon. Und wir wissen natürlich auch, okay, was ist jetzt eine Party, wo wir das machen können, und was ist vielleicht eher ein Rahmen? Also wenn ich jetzt bei meiner besten Freundin beim Geburtstag eingeladen bin, Geburtstagskaffee mit Oma und Opa, wo wir irgendwie 10 Leute sind, bei denen im Wohnzimmer, ja, ist jetzt vielleicht nicht das richtige Setting, aber ja, für einen selber auch nicht. Aber das andere war halt eine Party, da war ein Club gemietet mit über 100 Leuten. Das war dann schon ein bisschen eher Club-Feeling als alles andere. Und da muss man vielleicht auch ein bisschen feine Antennen dafür haben, wann das jetzt angebracht ist und wann nicht. Also
ja, absolut. Auch da, ne? Ist auch wieder sehr, sehr individuell. Aber ich stelle mir das eben so vor, gerade am Anfang, wenn man so vielleicht auch selber das noch so experimentiert und so ein bisschen schaut, ist das was für uns oder nicht, dass man da natürlich, gerade wenn man in der Stadt lebt, vielleicht ist die Stadt jetzt auch nicht so groß, und dann hat man natürlich die, in Anführungszeichen, Gefahr, dass man irgendwo gesehen wird. Und dann quasi, ne, dass dann jemand sagt, so, du, ich habe jetzt neulich deinen Mann mit einer anderen Frau rumgesehen oder so. Dass das jetzt erstmal so ein bisschen, und dann kommt man ja in diese, oder weiß ich nicht, kommt man wahrscheinlich in diese Erklärungsgeschichte, dass man dann sagt, ja, du, wir haben eine offene Beziehung, ist alles cool. Oder wie bist du damit umgegangen? Gab es so Situationen bei euch?
Nee, tatsächlich nicht. Also seit wir die Beziehung geöffnet haben, gehen wir da sehr offen mit um. Ja, also das weiß eigentlich fast jeder. Mir würde jetzt, vielleicht weiß meine Oma das nicht, ja, die 85 ist, okay. Aber meine Eltern wissen das, und alle wissen das. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, je offener ich damit umgehe, umso cooler sind die Leute damit. Die meisten sind einfach interessiert, die meisten haben natürlich so die typischen Fragen, also auch die Dinge, die wir jetzt hier so besprochen haben. Die typischen Vorurteile kommen da auf den Tisch, und die Leute merken aber auch, dass wir ein sehr starkes Beziehungsfundament haben und wir eine gute Beziehung führen. Wir sehr liebevoll im Umgang miteinander sind, auch unsere Familie im Vordergrund steht, und diese Offenheit nur ein kleiner Teilaspekt ist unserer Beziehung. Und wir genauso viele Abende mit Freunden verbringen oder viel mehr Abende mit Freunden verbringen, wo es nicht darum geht.
Also, ja, krass. Also gerade, wo du jetzt auch deine Eltern angesprochen hast, wie war so deren Reaktion, oder wie war das für dich, deinen Eltern das auch zu erzählen? Ist ja immer die Frage, was hat man eine Beziehung zu seinen Eltern, oder was haben die Eltern auch für, wie aufgeschlossen, innovativ sind die oder eher konservativ? Aber wie war das so für dich, deinen Eltern oder deiner Familie irgendwie das so zu erzählen?
Also ich hatte jetzt kein Outing oder sowas. Meine Eltern haben das irgendwie random über Instagram erfahren, weil ich mal, glaube ich, einen Hashtag gesetzt habe, offene Beziehung. Und da war erstmal Sorge. Sorge seitens meiner Eltern, die dachten so, um Gottes Willen, was passiert da? Jetzt wird sie da von Johannes zu irgendwas gezwungen. Oder also bei denen war auch erstmal, die waren erstmal irritiert. So, Hilfe, brauchst du Unterstützung? Redst du da gerade in irgendwas rein, was du nicht willst? Und dann musste ich auch erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Und mittlerweile wissen die auch, sehen die ja auch, wie wir miteinander sind. Und die haben bestimmt auch noch einige Fragezeichen, aber mit meiner Mama habe ich da schon sehr, sehr offen und ehrlich drüber geredet, die auch super interessiert ist daran, die wirklich auch, glaube ich, am meisten die ist, die mir vielleicht auch innerhalb der Familie und im erweiterten Bekanntenkreis den Rücken stärkt, wenn jemand auf sie zukommt und sagt, ja, jetzt hat Svenja da wieder irgendwas gepostet und ich weiß nicht, will damit gar nichts zu tun haben, dass meine Mutter dann immer so sagt, ja, lass sie doch. Also ich meine, wenn da jetzt jemand irgendwas Komisches bei denkt, dann sind die Leute nicht richtig informiert. Ich glaube, meine Mama ist doch die, die so wie so eine Löwenmama hinter mir steht und so sagt, nee, du lass sie mal. So, das ist kein Problem, wenn du damit ein Problem hast. Und bei meinem Papa, der ist, denke ich mir so, ja, ach, mein Gott, sie, meine Tochter halt.
Oh, ja. Und eine Sache ist mir noch in den Kopf gekommen, du hast da deinen Sohn erwähnt, ne, oder euren Sohn. Wie ist es denn dann in solchen Momenten? Also seid ihr dann, ne, weil, also ich meine, das ist ja jetzt nicht so, also weiß ich nicht, aber ich stelle mir das jetzt nicht so vor, dass der Kleine dann da irgendwie, das, also seid ihr dann bei euch in der Wohnung und der schläft nebenan, oder wie wäre das denn dann so, oder wie ist es so bei euch? Wie managt man sowas dann auch mit Kindern? Also ich meine, er ist 2, wahrscheinlich schnallt er, würde er es jetzt nicht so schnallen, aber, also weiß ich nicht, aber Wie geht ihr damit um, so als Eltern quasi auch eine offene Beziehung zu führen?
Also es hat schon sowohl als auch gegeben. Jetzt zum Beispiel das Pärchen, was ich angesprochen hatte, mit denen wir mittlerweile befreundet sind, die kennen wir ja schon ein paar Jahre. So, und angenommen, die kommen jetzt her unter der Woche und wir sagen, wir bestellen was zu essen und trinken Wein. Und es ergibt sich, dass wir anfangen zu kuscheln oder wir haben dann Sex. Ja, und unser Sohn ist zu Hause, also entschläft er halt. Ich meine, mein Mann und ich, wir haben ja auch Sex, wenn unser Sohn da ist. Ist ja auch nicht bei Oma und Opa. Und es ist ja auch nicht so, dass wir hier besoffen durch die Bude laufen, die Musik bis zum Ende aufdrehen, der Kleine weint und kein Mensch sich kümmert, sondern es ist ja so, wir sind ja jederzeit zurechnungsfähig. Ja, kann sein, dass er dann hier ist und schläft und von allem, alledem gar nichts mitbekommt. Und wenn er sich meldet, weil er weint oder will eine Flasche oder hat sein Schnulli verloren, ja, dann sind mein Mann und ich aber sofort, also da wird alles stehen und liegen gelassen, was wir ja auch machen, wenn wir selber Sex miteinander haben und das Kind meldet sich, das machst du ja auch nicht weiter. Ja. Wir kommen gleich, wir brauchen noch 5 Minuten, Schatz. Ja, also ja, das macht er ja nicht so. Und wenn wir zum Beispiel jetzt auf dem Geburtstag sind, wie jetzt die Party, die ich angesprochen habe, dann ist der Kleine in der Regel bei Oma und Opa. Und zwar das ganze Wochenende und ist da halt sicher und wird da liebevoll betreut. Das ist natürlich oberste Priorität, dass es unserem Sohn gut geht und der entweder bei Oma und Opa ist oder zu Hause sicher in seinem Bettchen und Mama und Papa da sind, wenn er uns braucht.
Mhm. Und wie stellt ihr euch oder habt ihr euch da Gedanken gemacht, wie das ist, wenn der älter wird und dann irgendwie die Dinge besser begreifen kann oder dann vielleicht euch auch vielleicht erwischt oder so, so wie man Eltern ja generell auch mal irgendwann mal beim Sex erwischt hat? Also wie habt ihr euch da schon Gedanken gemacht oder sagt ihr, ach, wenn es kommt, dann reden wir nochmal drüber? Aber
ja, also wenn es kommt, dann kommt's. Ich glaube, wenn er älter wäre, dann würde ich es, keine Ahnung, ob ich es dann so machen würde, wenn er jetzt 6 ist oder so. Ich meine, wir leben auf in einer 3-Zimmer-Wohnung. Wir haben jetzt hier nicht sonderlich viel Platz, um uns zurückzuziehen. Wenn jetzt dann unsere Freunde hier wären, dann würde ich vielleicht es beim Wein und bei der Pizza belassen. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, wie viel wissen Kinder über die Sexualität ihrer Eltern? Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass mein Sohn aufwächst, und er weiß, es gibt mehr als Monogamie. Und weil man Sex mit anderen Menschen hat oder vielleicht auch sich zu anderen Menschen hingezogen fühlt, dann hat das nichts, heißt das nicht, dass die Qualität der Beziehung schlecht ist oder dass man sich weniger liebt, sondern ich würde mir eigentlich eher wünschen, dass wir es schaffen, ihm das so zu vermitteln, dass er keine Angst davor hat, sondern dass für ihn selbstverständlich ist. Und er weiß, ich bin sicher, Mama und Papa lieben sich. Die haben eine ganz tolle Beziehung, die sind liebevoll im Umgang miteinander. Die können ganz viel miteinander reden. Die streiten sich auch mal. Ja, fliegen auch mal die Fetzen. Aber jeder darf sein, wie er ist. Und alles ist in Ordnung. Das würde ich mir vielleicht eher wünschen, als dieses, nein, du musst monogam sein, weil sonst liebst du dich nicht richtig und sonst ist die Beziehung und Liebe nicht echt. Und
Nee, klar, aber er wird ja dann schon auch, ne, also für uns ist es jetzt was Neues. Ich bin mal gespannt, inwieweit das in der Generation dann auch noch was Neues ist oder ob das dann schon eher, dadurch, dass die Elterngeneration schon damit so ein bisschen im Kontakt war, das schon eher so zur Normalität gehört oder einfach so eine Option ist, wie man Sexualität lebt. Hast du manchmal Angst irgendwie, dass du denkst, boah, jetzt bin ich so öffentlich mit dem Thema, ich bin auf Instagram, viele Leute wissen Bescheid, dass wenn er dann in die Schule kommt oder so, dass dann, also ich meine, es gibt ja immer irgendwelche Leute, die andere Leute irgendwie hänseln müssen oder vielleicht den Kindern sagen, oh, guck mal, dem seine Mama, die schläft auch mit anderen oder ist eine Schlampe oder was auch immer, ja, also man kann ja nicht kontrollieren, wenn man öffentlich ist, wo die Information hingeht, wer sie verwertet, wer dazu eine Meinung hat und so, und gerade wenn es jetzt so das eigene Kind trifft, also wenn du jetzt mit Vorurteilen konfrontiert wirst oder mit Beleidigungen, weiß ich nicht, dann kannst du womöglich damit umgehen oder sagen, ja, also ne, Haken dran oder auch nicht. Und beim Kind ist es ja nochmal so ein bisschen so, dass das ja, das war ja deine Entscheidung, damit quasi öffentlich zu gehen und somit deine Konsequenz, aber für ihn oder ja, wie ist es da?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich der Worst Case, etwas, was ich mir natürlich in keinster Weise wünsche, dass unser Sohn gehänselt wird, weil ich jetzt mit diesem Thema an die Öffentlichkeit gehe. Das ist mitunter auch, oder deswegen ist es mir zum Beispiel auch wichtig, diesen Aufklärungscharakter auch immer mitfließen zu lassen. Mhm. Jetzt nicht halt schlüpfrige Details preiszugeben. Ich stehe mega auf diese und jene Praxis und muss mir richtig besorgen, so ungefähr. Also so dieses, was ein bisschen einen komischen Touch haben könnte, ein Stück weit. Sondern ich halt wirklich diesen Aufklärungscharakter immer mit einfließen lasse. Und da bin ich sehr stolz drauf und ich bin gerne ein Gesicht dafür, das Thema zu enttabuisieren. Und wenn es dazu kommen sollte, dass mein Sohn wirklich geärgert wird, ja, dann muss man halt überlegen, wie gehen wir damit um und von wem wird er geärgert, wie kann man ihn stärken. Und seien wir mal ehrlich, Kinder werden leider für alles geärgert. Ja, ja, also Kinder können auch geärgert werden, wenn die Eltern 120 Kilo wiegen. Mhm. Oder du nicht viel Geld hast als Familie, du nicht den neuesten Markenschuh trägst. Mhm. Also so, ich denke, es ist ganz, ganz schwer. Ich glaube, es kann jedes Kind treffen, geärgert zu werden. Mhm. Vielleicht könnte unser Kind eine größere Zielscheibe sein, weil ich in der Öffentlichkeit stehe, aber ich traue mir zu, mein Kind zu einer sehr, sehr starken Persönlichkeit zu erziehen und auch irgendwann zu verstehen und ihm auch deinen Rücken zu stärken und auch dann selber die Löwenmama zu sein und vielleicht in die Schule zu gehen und zu sagen, so geht's nicht. Mhm. Eltern in die Verantwortung zu nehmen von den Kindern, die ärgern oder wie auch immer. Also einfach zu sein. Aber das ist jetzt kein Grund zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr in die Öffentlichkeit, weil ich Angst habe, dass mein Sohn gehänselt werden könnte, weil da bin ich so, dass ich mir denke, ja, er könnte für alles gehänselt werden.
Naja, und das wäre ja auch wieder eine Angst, ne? Das wäre ja wieder eine Entscheidung aus der Angst heraus und gar nicht aus so einer Eigenverantwortung und aus so einer Kraft heraus, sondern eher so eine Vermeidungsstrategie. Und am Ende wird er dann, gehst du damit nicht öffentlich und dann wird er dafür gehänselt, dass er, keine Ahnung, große Ohren hat oder die falschen Sachen anhat oder so. Also so, dann hast du es auch nicht wirklich vermieden oder kann man einfach nicht vermeiden, wie du ja schon gesagt hast. Ja, super spannend.
Und für mich ist einfach wichtig, dass unser Sohn zu Hause sicher ist, dass er uns als verlässliche Eltern erlebt, uns auch als liebevolle Eltern erlebt, die im Umgang miteinander auch liebevoll sind, die hier nicht zu Hause rumschreien. Das sind Dinge, die mir wichtig sind. Aber ich so muss mich nicht für meine Sexualität rechtfertigen von außen. Und wenn jemand mein Kind hänselt, dann haben wir ein anderes Problem.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, aber das ist natürlich auch was irgendwo in meinem Hirn rumschwirrt. Als Mama wird mein Herz zerbrechen, wenn da sozusagen der Grund dafür wäre.
Ja, aber wissen tut man es nicht. Also ja, im Vorhinein nicht. Eine Frage habe ich noch so zum Schluss und zwar zum Thema Verlieben. Ne? Also du hast schon gesagt, ihr habt das so ganz klar getrennt. Ihr seid die Hauptbeziehung sozusagen oder ihr seid so, also treu in dem Sinne, wie du es vorhin definiert hast. Hattest du mal Angst oder gab es vielleicht auch mal die Situation, wo sich Gefühle entwickelt haben bei dem einen oder anderen?
Also Gefühle entwickeln sich ja irgendwie schon dann, wenn du, oder auch zu dem Pärchen, ja, ich nehme die jetzt mal so als Paradebeispiel, zu denen haben wir ja auch eine Beziehung schon aufgebaut. Also zu denen haben wir ja auch Gefühle. Die sind jetzt in unserem Alltag ja nicht so präsent. Wir haben ja jetzt nicht täglich mit denen Kontakt, wie mein Mann und ich Kontakt haben. Aber da ist ja auch eine gewisse Art von Gefühl und eine Beziehung, die wir aufgebaut haben. Da sollte man nicht so eine Angst vor haben, zu einer anderen Person Gefühle aufzubauen. Du meinst natürlich jetzt so diese romantische Art von Gefühlen.
Ja, das haben verknallt wir, sein oder verliebt sein, so, ne?
Das hatten wir danach aber auch. Also ich schwöre dir, wir waren verknallt in dir am Anfang.
Aber beide quasi.
Ja, beide. Ich glaube, alle so zu viert. So. Alle dachten so, oh mein Gott, was passiert hier gerade Tolles? Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Und ja, wir sind emotional eher exklusiv. Mhm. Aber ich sage jetzt auch niemals sagen. Mhm. Wenn mein Mann, ist noch nicht vorgekommen, aber wenn er jetzt sagen würde, ich habe eine Frau kennengelernt und ich finde die toll, dann hätte ich wahrscheinlich erstmal einen Kloß im Hals oder erstmal so, okay, fuck, was passiert jetzt gerade? Mhm. Aber ich würde auch nicht sofort hinschmeißen. Weil wenn mein Mann mir sagt, es gibt da eine Frau, in die er sich verliebt hat oder er hat das Gefühl, da entwickelt sich gerade mehr, ja, dann ist es wahrscheinlich ein ziemlich cooler Mensch.
Mhm. Okay. Ja, aber gerade das ist ja dann vielleicht auch schmerzhafter, statt dass jetzt irgend so eine Frau ist, wo man denkt, oh, ja, mit der kann ich mich ja gar nicht identifizieren oder der kann ich ja nichts abgewinnen. Es ist vielleicht nicht so schmerzhaft wie eine Frau, die echt cool ist, wo man sich denkt, wow, vielleicht hat die auch so Aspekte, die ich auch gerne hätte oder wo ich mich gerne entwickeln würde oder so. Und die ist schon, was weiß ich, selbstsicher oder hat einen coolen Style oder whatever. Also was auch immer man da gerade hat. Also ist ja schon krass auch.
Ja, auch da einfach so dieses Thema, dem anderen das Gönnen, glücklich sein, wenn der andere glücklich ist. Mhm. Und nicht alles auf sich zu beziehen. Also who am I, dann zu sagen so, die muss weg, weil ich fühle mich von der bedroht und dass ich mich jetzt nicht mehr bedroht fühle, ist wichtiger als dein Glück.
Mhm. So. Naja, aber könnte das nicht auch eure Beziehung, also da scheint ja ein großes Vertrauen auch in eure Beziehung zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich nicht bedroht von anderen Frauen.
Okay.
Und auch da, wenn du mich jetzt fragst, was wäre, wenn dein Mann sich verliebt, dann denke ich erstmal so, ja, hätte Fahrradkette, ist wieder so ein Kreieren von so einem Szenario, von so einem Angstszenario. Klar, das wäre vielleicht schlimm für mich.
Mhm.
Ich weiß es nicht, vielleicht wäre es schlimm, aber ich wünsche mir, dass ich in dem Moment glücklich sein kann, weil mein Mann glücklich ist.
Mhm.
Ob mir das gelingen wird, weiß ich nicht. Hm. Ob das für mich herausfordernd sein würde, zu 1000%.
Hm.
Ob sofort unsere Beziehung in Brüchen läge, nee, ganz bestimmt nicht.
Mhm.
Weil du kannst ja nicht, eine fast 10-jährige Beziehung darf sich eigentlich nicht bedroht fühlen von diesem Hormoncocktail, der entsteht, wenn jemand Neues in dein Leben kommt.
Mhm.
Weil das ist ja auch, unser Gehirn funktioniert ja auf eine bestimmte Art und Weise. Da ist Hormonparty angesagt. Und da sieht so eine langjährige Beziehung mit viel Alltag, mit Elternsein, mit viel Arbeit, mit vielleicht weniger Leidenschaft als noch vor ein paar Jahren, da sieht die ganz schnell ganz alt aus.
Mhm.
Gegen sowas verliebt sein, neue Erfahrungen machen, die ersten Male gemeinsam erleben. Das gegenüberzustellen ist schwierig.
Und was macht man dann in so einer Situation? Oder was rätst du vielleicht auch Klientinnen oder so, die da in so einer Situation sind? Dass da ist zum einen dieses tiefe Vertrauen oder diese gemeinsame Erfahrung, die man in den 10 Jahren aufgebaut hat, eine Familie gegründet hat, so viele Erlebnisse auch geteilt hat, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist aber so dieses, ja, wie du schon gesagt hast, dieser Hormoncocktail und diese Aufregung und dieses... was irgendwie so energetisierend ist und auf der anderen Seite dieses eher so, naja, stetige, aber vielleicht auch ein bisschen unaufgeregtere, längere Verbindung sozusagen.
Also da gibt es natürlich im Coaching ganz viele Möglichkeiten, wenn da wirklich eine Gefahr besteht oder da eine Fremdliebe entstanden ist, eine Affäre, dann überhaupt das erstmal zu verstehen, was passiert da gerade?
Mhm.
Auch im Gehirn, was passiert da gerade? Mhm. Und zu verstehen, dass es ganz normal ist, dass da dieses krasse Verliebtheitsgefühl entsteht und dass ich mich nicht zwangsläufig sofort bedroht fühlen muss. Mhm. Und wenn ich mich bedroht fühle, dann sich anzugucken, was macht denn meine Beziehung zu meinem Partner aus?
Mhm.
Und das nicht klein zu reden.
Mhm.
Und nicht sofort diese neue Liebe über alles zu stellen und sie zu idealisieren, sondern auch so einen Reality-Check zu machen und zu sagen so, okay, also wir haben 10 Jahre Beziehung, ich bin ja eigentlich schön blöd, wenn ich das sofort so schlecht rede im Vergleich zu diesem Neuen, was da kommt.
Mm.
Also sich das auch einfach klar zu machen, sich vielleicht Unterstützung zu holen, sich die eigene Beziehungsqualität anzugucken, sich auch natürlich wieder anzugucken, wo sind vielleicht die Bereiche, die nicht so gut laufen und werden die gerade ganz groß, sind die plötzlich relevant, weil ich mich bedroht fühle. Also habe ich wirklich Angst um unsere Beziehung und im Gespräch bleiben mit dem Partner, Ängste besprechen und sich aber dem Ganzen auch mutig zu stellen.
Mhm. Naja, und auch wieder
klar,
Entschuldigung,
Klar, also, es gibt Paare, die überstehen sowas nicht. Und dann kann eine Trennung natürlich auch eine Möglichkeit sein. Aber nur, weil der Partner Schmetterlinge im Bauch hat. Nicht sofort in Panik verfallen. Ruhe, ruhig bleiben, Ruhe bewahren. Kurz einen Reality-Check machen, durchatmen, bei sich bleiben, mal ganz kurz checken, wahrnehmen, was passiert gerade mit mir, wovor habe ich jetzt wirklich Angst, ist diese Angst real, wer ist diese dritte Person, warum fange ich auch an, die jetzt gerade zu idealisieren, warum fühle ich mich so krass bedroht und sich im Zweifel Hilfe holen, auch als Paar, sich einen Paarcoach zu nehmen, an der eigenen Beziehung auch wieder aktiv zu arbeiten.
Ja, also es kann auch eine Einladung sein, ne? Also eine Einladung, die Beziehung, von der man dachte, naja, die ist halt so. Also so wie man, keine Ahnung, das Sofa im Wohnzimmer einfach da hat, ja, das ist halt einfach da, dass man da halt eben auch vielleicht die Beziehung sich da mehr nochmal mit befasst und da vielleicht auch nochmal genau diese Kommunikationsebene stärkt, dass man vielleicht auch das Selbstwertgefühl, das eigene, sich da nochmal auf die Suche macht, weil ich kann mir vorstellen, dass sowas natürlich auch nochmal schön auf den Selbstwert irgendwie drauf geht, dass man irgendwie so spürt, so huch, da ist jetzt jemand anderes und oh Gott, was macht das jetzt mit mir? Ne? Ja. Also das ist ja schon auch ziemlich, ja, kann ja für einen selber auch ziemlich erstmal schmerzhaft sein, aber auch ein Wegweiser quasi, wo die eigenen Baustellen, sage ich jetzt mal, sind. Und habt ihr so ein Ritual oder irgendwas, was du und dein Mann, was ihr quasi vielleicht auch seitdem ihr die Beziehung geöffnet habt, irgendwie habt, dass ihr, weiß ich nicht, einmal die Woche Date Night oder keine Ahnung, also dass ihr so Rituale habt, dass ihr immer wieder diese Verbindung ja, in Erinnerung ruft oder da quasi immer wieder Zeit füreinander schafft oder ergibt sich das bei euch natürlicherweise oder wie ist das so bei euch?
Also wir haben immer im Kalender auf jeden Fall stehen, dass wir einmal im Quartal ein Wochenende so Paarzeit haben, wo wir im Vordergrund stehen. Das heißt nicht, dass wir uns dann nicht auch mit jemand anderem treffen können, aber dass wir wirklich irgendwas machen, was schön für uns ist. Es kann auch mal ein Tritt sein in die Natur oder dass wir uns mal ein Hotel buchen, entweder mit dem Kleinen und Hund oder auch mal ohne. Also wir gucken schon, dass wir auch aktiv Unternehmungen auch machen. Wir sind auch gerne auf Festivals. Im Juni ist zum Beispiel eins, wo wir gemeinsam hinfahren. Und wir sind einfach in unserem Alltag, ich würde sagen, sehr achtsam im Umgang miteinander und gucken halt, dass wir miteinander irgendwie im Kontakt stehen, dass wir auch über diese Alltagskommunikation, die es natürlich auch gibt und auch geben muss, damit wir als Family und auch als Eltern irgendwie funktionieren, aber dass es darüber hinaus halt auch was gibt. So, und ja, so schauen wir einfach, dass wir uns da nicht völlig in unterschiedliche Richtungen entwickeln und jeder irgendwie so sein Ding macht, sondern dass wir da halt schauen, dass wir auch Svenja und Johannes bleiben, das Paar.
Ja, so. Super, super schön.
Eltern, nicht nur die ihr eigenes Business haben, sondern wir als Paar. So. Und gestern hatten wir zum Beispiel einen super schönen Family-Tag. Wir waren dann noch irgendwie nachmittags bei einer Freundin im Park mit dem Kleinen. Johannes hat dann hier abends noch den Grill angeschmissen. Und es war halt super schön, also aber auch ganz normal. Also so ein ganz normaler Beziehungsalltag, den wir eben auch haben.
Ja, voll schön. Voll, voll schön. Und hast du Rituale für dich, wo du quasi mit dir selber eincheckst oder wo du quasi guckst, dass es dir gut geht oder dass du so ein bisschen diesen berühmten Schritt zurück machen kannst und gucken kannst, hey, wie geht's mir eigentlich gerade damit oder was ist jetzt gerade Thema? Hast du da auch so eine Regelmäßigkeit oder machst du das immer so on demand, wenn du gerade spürst, irgendwas ist off oder du hast da schon so ein Frühwarnsystem etabliert, dass du merkst, so, oh, immer wenn ich so zu sehr bei ihm bin, dann muss ich wieder bei mir gucken oder wie ist das so für dich?
Ein Ritual habe ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie meditiere oder sowas. Ich bin immer sehr im Flow und meinen Alltag so, meinen anderen so. Aber ich habe mittlerweile, ich erlaube mir einfach, dass nicht immer alles cool sein muss.
Super wichtig, ja.
Ich erlaube mir einfach, dass ich nicht jeden Tag cool sein muss damit, dass wir eine offene Beziehung führen, dass ich nicht jeden Tag in meinem Higher Self sein muss. Ich erlaube mir auch, dass es mal blöd sein darf oder ich erlaube mir auch, dass ich mal eifersüchtig sein darf, dass ich auch mal Tage habe, wo ich irgendwie down bin, ja, was jetzt gar nichts mit unserer offenen Beziehung zu tun hat. Ich habe versucht, da einfach mir diesen Druck zu nehmen, irgendwie performen zu müssen. Und ich obwohl ich vielleicht oder obwohl ich das Ziel habe, das Gesicht dieser Nische zu werden, der Non-Monogamie, muss ich nicht perfekt sein.
Und darf es auch Momente geben, in denen es schwer ist oder in denen es herausfordernd ist. Ja.
Genau, weil ich auch glaube, dass Leute davon auch von mir lernen können. Ich möchte jemand sein, der inspirierend ist. Ich möchte jemand sein, der nahbar ist, mit dem sich Menschen identifizieren können. Und ich möchte auch niemandem was vormachen. Und ich will einfach ich sein dürfen mit all meinen Facetten. Und ich habe genauso wie du mal Tage, an denen ich irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, wo ich mir denke, das ist alles scheiße, ich will keinen Bock mehr auf die Kacke und was soll das eigentlich? Und dann gibt es Tage, wo ich mir denke, geil, ich habe mir wirklich meine Beziehung und mein Leben nach meinen persönlichen Vorstellungen und Wünschen geschaffen. Und es fühlt sich gut an. So ist gibt sowohl als auch. Also ich bin nicht mehr entweder oder, sondern sowohl als auch. Und diese Erlaubnis habe ich mir einfach aus meinem tiefsten Innern selber gegeben. Und damit geht es mir sehr, sehr gut.
Sau schön. Das hört sich so inspirierend und integer für mich an. Und ja, wirklich etwas, wo ich mich auf jeden Fall mit verbinden kann. Und das einfach sehr, sehr mutig finde und wie gesagt inspirierend, dass du mit dem Thema rausgehst, dass du ehrlich bist, dass du ja, dass du so diese Aufklärungsarbeit leisten willst und da so authentisch und natürlich offen und trotzdem nicht obszön oder irgendwie wo anrüchig, wo man sich so denkt, sondern ich finde, das ist super, ja, super integer, super offen und authentisch und das freut mich sehr. Und ja, ich würde sagen, das Gespräch ist rund. Gibt es noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest oder was dir noch wichtig ist zu erwähnen in dem Zusammenhang?
Wenn jemand jetzt da ist und denkt, ach, das Thema, das interessiert mich irgendwie sehr, dann kann ich nur ermutigen, sich zu trauen, das Ganze mal, dieses Hirngespinst mal mit ein bisschen Leben zu füllen, sich zu überlegen, was würde das eigentlich konkret für mich und meine Beziehung bedeuten und welches Bedürfnis steckt da eigentlich dahinter und mal diese leeren Worthülsen zu füllen mit reellen Ideen und wirklich mit irgendwas zu füllen, was in das eigene Leben und die eigene Beziehung passt und nicht sich so einem Hirngespinst hinzugeben und Angst zu haben, sondern auch sich zu erlauben, vielleicht mal so ein bisschen zu explorieren und ein bisschen auszuprobieren vielleicht, ja.
Super, super schön. Gibt es denn bei dir von deiner Seite aus irgendwas, wo, wenn Leute sich jetzt angesprochen fühlen, sei es als Einzelperson oder als Paar, gibt es da irgendwas, was du anbietest zurzeit oder was, also ich werde sowieso nochmal in die Beschreibung der Folge deine Links reinschreiben, das heißt, da kann man sich dann außerhalb der Folge jetzt da informieren, aber vielleicht gibt es da jetzt irgendein Angebot, was jetzt aktuell ist oder was jetzt in der nächsten Zeit kommen wird, wo man schon sich irgendwo eintragen kann oder so?
Also was ja ongoing läuft, ist mein One-on-One, also sowohl für Frauen als auch für Paare biete ich ja Einzelcoaching an. Da kann man sich über die Website bewerben für. Und das andere, was ich in petto habe, ist ja mein Online-Programm Selbstbestimmt Lieben, was jetzt auch aktuell gerade läuft mit Frauen und Männern. Die sind mittendrin, jetzt in Woche 4. Die hat jetzt heute gestartet. Und genau, das geht über 8 Wochen, das Programm. Und da geht es wirklich darum, mal einen Grundstein zu setzen für eine selbstbestimmte Beziehung, aber natürlich auch für ein selbstbestimmtes Leben. Und die arbeiten sich jetzt so in verschiedene Bausteine quasi der Persönlichkeitsentwicklung durch, um wirklich die beste Beziehung ihres Lebens zu führen, zu sich selber erstmal und auch zu anderen. Das ist ja auch das, was du ja auch immer sagst. Denn das ist einfach das A und O, dass man mit sich selber im Reinen ist, sich selber gern hat, sich selber mag und dann läuft es eigentlich auch ganz gut in der Beziehung.
Sehr schön, sehr, sehr spannend. Und das Programm bietest du aber wahrscheinlich mehrmals im Jahr an, oder?
Genau, also jetzt ist gerade mitten im Gange, jetzt kann man sich dafür nicht anmelden, aber die das interessiert, die sollen mir unbedingt auf Instagram folgen und auch auf meiner Website, da wird dann bekannt gegeben, man kann sich auch für mein Newsletter eintragen und da haue ich dann natürlich alle News rein, wenn es wieder die nächste Möglichkeit gibt, sich dafür zu bewerben oder sich anzumelden.
Sehr, sehr cool. Ja, Svenja, vielen, vielen Dank. Es war so ein spannendes Gespräch. Ja, ich bin total begeistert irgendwie von den ganzen Impulsen und die Art und Weise, wie du das Thema rüberbringst. Und ich danke dir von Herzen, dass du, ja, dass du hier warst, dass du Rede und Antwort gestanden hast und dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Tschüss.
Thank you.